Geschichte, zu der ich heute predigen möchte, steht in Johannes 6. Und ich habe gedacht, ich lese sie Ihnen als Anfang einmal vor. Es ist eine Geschichte, die eigentlich in allen Evangelien vorkommt, aber Johannes beschreibt sie besonders ausführlich. Von daher lese ich Ihnen Johannes 6 vor. Wie gesagt, ist eine relativ lange Geschichte. Ich werde sie ein bisschen abkürzen, aber so, damit Sie hineinfinden. Dort steht: Jesus fuhr über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun würde. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder nur ein wenig bekommt. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus: Es ist ein Kind hier. Das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das schon unter so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn zu ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab auf den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und die See war aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren ja alleine weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben können? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich setze hier einmal einen Punkt. Wie gesagt, das ist eine sehr lange Geschichte. Sie geht noch weiter, eine lange Diskussion von Jesus mit den Menschen, die ihn da umringen. stellen wir uns das einmal vor. 5000 Männer sitzen irgendwo in der Einöde von am See Genezareth auf dem Gras. Man rechnet Frauen und Kinder dazu, dann werden es so ungefähr 10.000 Menschen gewesen sein. Die Menge einer großen Kirchentagsveranstaltung, einer kleineren Großdemonstration. Auch wenn wir, vermutlich keiner von Ihnen, ich zumindest nicht, jemals so eine Großveranstaltung organisiert haben, wissen wir doch, dass es dazu eine ganze Menge braucht. Ja. Logistik, sorgfältige Planung. Ein paar Ärzte sollten schon da sein, falls jemand schlecht wird. Man müsste eine ganze Zahl von Ordnern mitbringen, damit irgendwie wenigstens die Gänge freigehalten werden, falls Panik aufkommt. Die Veranstaltung sollte den Behörden angemeldet sein, damit es in den unsicheren politischen Situationen nicht zu irgendwelchen Verwicklungen kommt. Und vor allem für Essen und Trinken sollte doch gesorgt sein. Keine größere Stadt in der Nähe, nur ein paar kleine Fischerdörfchen, die nicht auf die Versorgung einer so großen Menschenmenge ausgerichtet sind. Als Papst Johannes Paul anlässlich des Heiligen Jahres 2000 den Wunsch äußerte, auf dem Berg der Seligpreisung am See Genezareth eine Messe für 10.000 Jugendliche zu feiern, da wurden hektisch mehrere Planungsstäbe zusammengerufen. Da rückten Wochen vorher Bagger an, um Zufahrtsstraßen zu planieren, wurden mobile Imbissbuden auf Tiefladern angeliefert und Polizeikräfte aus dem ganzen Land zusammengezogen. Nichts davon passiert hier. Nichts ist vorbereitet. Keinerlei Logistik, keine Planung und kein Essen ist da. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Gute Frage, oder? Es gab keine Großbäckerei dort in der Nähe, die mal schnell für 10.000 Leute irgendwas backen konnte. Und die Jünger gucken, was sie so haben und kommen gerade mal auf 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Das hilft natürlich überhaupt nichts. Man könnte damit vielleicht 12 Jünger sättigen, niemals aber eine so große Menge. Also muss ein waschechtes Wunder her. Und dann reicht so eine winzige Menge Essen, um eine riesige Menge Menschen satt zu machen. Und es bleiben immer noch Mengen übrig. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, als sie, vielen Dank, als Jesus sie auch noch aufgefordert hat, die Reste einzusammeln, wo sie gesagt haben, es waren 5 Brote, jetzt sollen wir noch Reste einsammeln? Aber selbst das passiert. Es bleiben große Mengen an Resten übrig. Und natürlich sind dann gleich die Wunderskeptiker wieder bei der Hand, die sagen, naja, eben die Leute hatten irgendwie ihr Pausenbrot dabei und dann hat jeder was ausgepackt und dann hat es gereicht für alle. Ich glaube persönlich, dass hier ein Wunder geschehen ist und es entweckt in mir Sehnsucht. Warum erlebe ich in meinem Leben so wenig spektakuläre Wunder? Warum in unserer Kirche kann Jesus nicht mehr, will er nicht mehr? Aber vielleicht müssen wir die Geschichte noch einmal anders anschauen. Nämlich die Geschichte fängt damit an, dass sich Jesus mit seinen Jüngern in die Einsamkeit zurückzieht. Nicht, weil er denkt, dass er dort besonders gut zu 5000 Leuten sprechen kann, sondern weil sie eigentlich alleine sein wollen und ausruhen. Herodes hatte gerade Johannes den Täufer hinrichten lassen, einen Cousin und einen engen Vertrauten von Jesus. Und ich glaube, Jesus brauchte Zeit zu trauern. Vielleicht weckte dieses grausame Schicksal von Johannes auch düstere Gedanken an sein eigenes Ziel, auf das er zuging. Aber er ist auf dem Höhepunkt seiner Popularität und die Massen rennen ihm nach und sie merken, oh, hier, er ist irgendwo weggegangen und wie im Märchen von Hase und Igel sind sie schon wieder da, als Jesus und die Jünger sich zurückziehen wollen und drängen sich um ihn, Hunderte, Jahrtausende. Und Jesus hat Mitleid mit ihnen, so berichtet uns Markus zumindest. Als er sie sieht, da sagt er, sie waren wie eine Schafherde ohne Hirten. Und so heilt Jesus die Kranken dort und beginnt eine lange Predigt. so lange, dass der Tag rumgeht und keiner daran gedacht hat, etwas zu essen zu besorgen. Ich muss gestehen, dass schon dieser Teil der Geschichte bei uns ja nicht wirklich vorkommt, oder? Brauchen wir gar nicht auf das Wunder zu warten. Schon dieser Teil der Geschichte ist komplett unrealistisch. Ich bin jemand, der schon seit vielen Jahren Gottesdienste gestaltet. Und ich kenne die Diskussion über mögliche Längen von Gottesdiensten nur zu gut. Es darf eine Stunde dauern, maximal. Naja, ein Viertel, aber dann ist wirklich Schluss. Hier sind Menschen, die vergessen Raum und Zeit, wenn sie bei Jesus sind und ihm zuhören. Jetzt kann es sein, dass Jesus ein bisschen ein besserer Prediger war als ich, aber trotzdem, dieser Hunger danach, Jesus zu begegnen und ihn zu hören und darüber das eigene zu vergessen. Wenn sonntags morgens die Alternative wäre zwischen Frühstück und Gottesdienst, was würden wir wählen? Ich glaube, wir lesen die Geschichte falsch, wenn wir nur auf das Wunder starren und fragen, warum wir gerade keines erleben. Diese Menschen hatten so Sehnsucht danach, etwas zu hören von Jesus, dass sie ihm in die Wüste folgten und darüber selbst ihre körperlichen Bedürfnisse vergaßen. Sie hatten eben keine Pausenbrote dabei, sondern waren Jesus einfach hinterhergerannt. Jetzt könnte man ja meinen, diese Leute haben es eben richtig verstanden. Sie suchten die Begegnung nach Jesus und dann wurden sie satt. Dieses wunderbare Brotvermehrung, das muss doch ganz viele Leute zum Glauben geführt haben, oder? Einerseits ist da diese Menge, die danach tatsächlich ruft, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Aber Jesus freut sich nicht darüber. Er freut sich nicht darüber, dass er jetzt endlich erkannt oder anerkannt wird, sondern er entzieht sich wieder. Und so kommt es am nächsten Morgen wie zu einer komödiantischen Verfolgungsszenerie, in der sich die Menge Boote beschafft und Jesus nachjagt. Weil sie einmal auf den Geschmack gekommen, wollen sie noch mehr Wunder sehen. Doch Jesus ist plötzlich sehr brüsk. Soll ich euch die Wahrheit sagen? Sagt er ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Gott in dem erkannt habt, was ich tue, sondern nur, weil ihr durch das Brot, das ich euch gegeben habe, satt geworden seid. Und noch schöner ist es ja, als die Menge dann sagt, wie, dann macht doch endlich mal was Besonderes, dass wir an dich glauben können. Und man denkt, ihr wart doch gerade dabei. Warum tut Jesus Wunder? Hätte es nicht etwas Wichtigeres gegeben, als die Mägen einer Menge zu stillen, die ja schnell wieder hungrig werden würde? Ich glaube, dass Wunder und Zeichen verschiedene Funktionen haben. Und die möchte ich mit Ihnen ein bisschen anschauen. Das eine ist, Zeichen und Wunder offenbaren das Wesen Gottes. Die Brotvermehrung wollte mehr als nur die Mägen von ein paar Menschen stillen, auch wenn es beeindruckend viele waren. Vielmehr offenbart sich hier das verschwenderische Herz Gottes für die Menschen. Es ist eine Offenbarung seines Wesens und eine Einladung, eine Beziehung zu ihm einzugehen. Gott ist ungemein großzügig. Er kann aus wenigem viel machen. Ich glaube, dass auf einer viel tieferen Ebene Jesus genau darauf hinweisen wollte, was er später am nächsten Tag im Streitgespräch mit den Pharisäern, mit dieser wundersüchtigen Menge sagt, nämlich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern und wer sein Vertrauen auf mich setzt, der wird auch keinen Durst mehr haben. Es geht nicht nur darum, was wir brauchen. Es geht darum, er ist es selbst. Er offenbart sich darin selbst. Das klingt für uns vielleicht erstmal sehr theoretisch. Wir wollen satt werden. Wir leben nun zum Glück in einem Land, in dem wir die wenigsten Hunger leiden müssen. Aber auf einer tieferen Ebene kennen wir Hunger gut. Wir kennen Hunger auf Gesundheit. Wir kennen den Hunger nach einer neuen Arbeitsstelle, den Hunger nach einem Partner. den Hunger nach einem Kind vielleicht. Und dann sagt Jesus, guck auf mich. Willst du nur etwas von mir oder willst du mich selbst? Wir können leicht denselben Fehler begehen wie die Menschen damals. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas von ihm erbitteln oder erbetteln müssen, dass wir noch mehr christliche Veranstaltungen, unsere Gottesdienste noch länger ausdehnen müssen oder noch länger in der Bibel lesen, sondern es geht um Begegnung mit Jesus, um darum, seine Stimme zu hören. Und das kann manchmal ein eklatanter Unterschied sein. Meine Schafe kennen meine Stimme, sagt Jesus. Und das bedeutet, wir kommen in seine Gegenwart. Einzig und allein die Begegnung mit Jesus kann uns wirklich verändern, kann uns satt machen. Und darin offenbart er sich selbst. Ein zweiter Punkt. Zeichen und Wunder bewegen Menschen zu einer Entscheidung. Leider waren die Wunder Jesu keine Garantie dafür, dass die Menschen wirklich seine Jünger wurden. Ganz im Gegenteil. Einerseits zogen die Wunder Massen an und führten zu Applaus, aber nur zu selten führten sie wirklich zu Reue und beständigem Glauben. Die Botschaft Jesu bestand aus einer schwierigen Mischung, aus Gehorsam, aus Opfer und war eben keine Sonderausstellung für Gaffer und Sensationslustige. Und so kommen nach diesen Ereignissen nicht Tausende zum Glauben, sondern viele seiner Jünger hören später in dieser Streitdiskussion die Worte Jesu und empören sich und sagen, jetzt ist er zu weit gegangen. Wer kann sich denn so etwas anhören? Und dann erzählt Johannes, danach verließ ihn eine große Zahl seiner Jünger und ging nicht mehr mit ihm. Und im nächsten Kapitel erfahren wir, dass Jesus Umwege laufen muss, weil die Menschen nach einer Gelegenheit suchen, ihn umzubringen. Da, wo wir Gottes Kraft am Werk sehen, da bringt sie Menschen dazu, sich zu entscheiden. Wofür oder wogegen bin ich? Wo stehe ich? Und ich glaube, so sind wir herausgefordert, unsere Position zu finden. Wo stehen wir? Wollen wir diesen Jesus, der manchmal so sperrig ist, der uns nicht unbedingt das auf Bestellung liefert, was wir so dringend brauchen und wollen? Wollen wir diesen Jesus, der uns den Mittelweg zu ein bisschen Glaube versperrt und uns herausfordert, ihn selbst zu suchen und zu finden? Oder gehen wir dann eher weg wie die Menge und sagen, nee, also das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, doch ein bisschen zu radikal? Jesus fragt seine 12 Jünger danach, wollt ihr mich auch verlassen? Und dann sagt Petrus diesen berühmten Satz, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Deine Worte sind voller Leben. Wir haben dir vertraut und sind überzeugt, dass du der Heilige Gottes bist. Also, Zeichen und Wunder bewegen Menschen zu einer Entscheidung. Und sie offenbaren Gottes Herrlichkeit. Denn diese ganze Szene ist ja eine unglaubliche Herausforderung. Und ich glaube, dass Jesus sie in erster Linie für seine Jünger gedacht hat. Das kommt schon zum Ausdruck, wie er gleich am Anfang Philippus nimmt und sagt, wo könnt ihr Brot kaufen, um diesen Leuten hier etwas zu essen zu geben? Und Philippus reagiert genauso, wie wir uns das wahrscheinlich auch vorstellen würden. Hä? Nicht mal 200 Denare. Das war das Gehalt eines Tageslöhners von fast einem halben Jahr. Würden ausreichen, um genug Brot zu kaufen, damit jeder hier wenigstens ein Stückchen bekommt. Und dann sagt Andreas, also hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber das ist ja bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. In anderen Worten, das, was wir zu bieten haben, reicht nicht. Schick die weg. Und ich weiß nicht, ob Sie sich manchmal ähnlich fühlen. Ich kenne das Gefühl gut, dass ich denke, ja, ich habe ja selbst nicht genug, um mit meiner eigenen Not fertig zu werden. Ich habe ganz sicher nichts zu geben. Wer mich schon irgendwie mal vorher gehört hat, weiß ich, dass ich Seelsorgerin in der Hohe Mark in einer Klinik für psychisch kranke Menschen bin. Und da geht es mir manchmal so, dass wenn ich mit Menschen zusammen bin, die zu mir in die Seelsorge kommen und die zutiefst verzweifelt sind, die so lange Leidensgeschichten haben, dass ich dann denke, ich habe nicht genug. Woher soll ich denn die Hoffnung, den Glauben und die Veränderungskraft hernehmen? Aus mir selber habe ich das nicht. Wir werden dann vielleicht konfrontiert mit unserer eigenen Armut. Und der Hunger der anderen ist dann wie so ein nicht zu stopfendes Loch. Vielleicht denken wir ja auch, nee, also ich bin zu unbedeutend. Ich bin zu unerfahren. Ich bin krank. Ich bin nicht begabt genug. Ich habe nichts zu geben. Mein Beitrag ist zu klein, zu unbedeutend. Und dann sagt Jesus, gebt mir, was ihr habt. Egal, wie lächerlich wenig das sein mag. Objektiv reicht es ja tatsächlich nicht. Und das erfahren wir in unserem Alltag ja auch oft genug. Ich erfahre es oft genug, dass wenn ich aus mir selber schöpfen möchte, dass ich merke, das reicht nicht. Mit all meiner Kraft, mit all meinem Glauben, meiner Berufserfahrung, meiner Qualifikation, mit meinen Gaben stoße ich an Grenzen. Ich greife zu kurz. Und dann zu wissen, ja, trotzdem lädt Jesus uns ein, uns einzubringen. Das, was wir haben, das, was wir können. Und mag es am Anfang auch ein halbes Brötchen sein. Er macht dieses Wunder nicht einfach so aus der leeren Luft oder da, wo er irgendwas aus dem Rockzipfel zaubert, sondern er möchte ganz bewusst den Beitrag der Jünger, um dann daraus etwas zu machen. Und da, wo Jesus das Wenige segnet, das wir ihm bringen, da geschieht das Wunder und nicht nur an anderen, sondern wir selbst werden auch satt. Ich musste an eine Geschichte denken von einer Mutter, die mit ihrem kleinen Sohn zu einem Konzert gegangen ist. Der Sohn hatte gerade so Klavierunterricht begonnen und so die ersten Lieder gespielt und mehr schlecht als recht klimperte er das auf dem Klavier und die Mutter wollte ihm mal zeigen, was aus ihm werden könnte und lud ihn ein so in das Konzert eines großen Pianisten. Und sie sitzen in der ersten Reihe, damit der Junge wirklich alles mitbekommt. Und dann kurz vor dem Konzert wird die Mutter irgendwie abgelenkt und dieser kleine Junge steigt die Stufen auf die Bühne hoch und setzt sich ans Klavier und beginnt seine kleine Melodie zu spielen. Und die Leute halten den Atem an, als von der Seite der große Maestro auftritt. Was wird er machen? Wird er den Jungen von der Bühne scheuchen? Und dann geht er hinter den Jungen und sagt, spiel weiter. Und stellt sich hinter ihn und spielt um die kleine Melodie des Jungen herum eine wunderschöne Improvisation. Er baut sie ein in seine wunderbaren Fertigkeiten und macht daraus ein wunderbares Stück. Und danach stehen die Leute und applaudieren. Ich glaube, so ist Gott mit uns. Er nimmt das Wenige, was wir bringen. Er nimmt unsere kleine Melodie, die wir spielen, und macht daraus ein wunderschönes Werk, wenn wir ihn lassen. Wenn wir sagen, hier ist mein halbes Brötchen. Mehr habe ich nicht, mehr kann ich auch nicht. Mach du was draus. Ich glaube, dass Jesus das tut. Ich habe seine Großzügigkeit für mich da immer wieder erlebt. Und ich glaube, Zeichen und Wunder sollen uns Mut machen. So ist es hier in dieser Geschichte. Am gleichen Abend steigen sie noch in ein Boot und fahren über den See Genezareth und dann kommt ein Sturm auf. Und sie sind voll Todesangst und schreien auf, als Jesus auch noch auf dem Wasser zu ihnen hergelaufen kommt. Aber vielleicht hat dieses Erlebnis der Brotvermehrung Petrus Mut gemacht. Denn anders als die anderen Mal, beim ersten Sturm, wo Jesus die Jünger nachher als Kleingläubige bezeichnet, erleben sie hier etwas anderes. In einem anderen Evangelium kommt das noch mehr zum Ausdruck, als Petrus die kühne Frage stellt, ob er zu Jesus auf dem Wasser gehen darf. Ich glaube, er hat gesehen, dass bei Jesus Unmögliches möglich ist. Und er hat ein ganz anderes Verlangen als die Menge, die sagt, mehr, noch mehr, zeig uns was. Sondern er sagt, ich will bei dir sein. Ich will tun, was du tust. Da ist mein Platz. Und es geht ihm darum zu merken, ja, im Vertrauen zu Jesus kann ich Dinge tun, die ich allein niemals tun könnte. Die Bibel ist voll von Geschichten, die eine persönliche Begegnung mit der übernatürlichen Realität Gottes hatten und die daraus Mut geschöpft haben, Gott selbst in den schwierigsten Situationen zu gehorchen. Nichts kann uns so mutig machen wie eine Begegnung mit Jesus. Er ist grenzenlos in seiner Kraft. Er ist für uns und nicht gegen uns. Er ist groß genug, um wettzumachen, dass wir so klein sind. Daraus dürfen wir Mut schöpfen für neue, mutige Schritte auf ihn zu. Es kann sein, dass es Schritte im Sturm sind und dass wir vielleicht manchmal von der Angst übermannt werden, unterzugehen. Aber dann sollten wir den Blick auf ihn gerichtet lassen. Denn er hat uns versprochen, dass er uns nicht untergehen lassen wird. Amen. Und ich möchte Ihnen gerne noch